BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzlberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Die Begeisterung um Sissi, Kaiserin Elisabeth von Österreich, ist ungebrochen. Seit den berühmten Sissi-Filmen mit Romy Schneider gibt's immer wieder neue Verfilmungen. Seit 2021 beschäftigen sich auch Fernsehserien wie Sissi und die Kaiserin in zahlreichen Folgen mit der Monarchin und ihrer Familiengeschichte. Der Historiker Dr. Bernhard Graf ist ein Kenner der Wittelsbacher, BR-Autor, Filmemacher, zahlreiche Dokumentationen kennt man von ihm. Er hat schon viele Bücher über Sissi und ihre Verwandtschaft veröffentlicht. Und in seinem neuen Buch Sissis Familie, Herzoginnen und Herzöge in Bayern, stellt er die Herkunftsfamilie von Elisabeth vor. Reich bebildert, über 400 Seiten stark, teilweise mit erstmals veröffentlichten Illustrationen. Und Bernhard Graf zeigt auch, ob und wie stark sich die Filmemacher am historischen Original orientierten. Passen da nämlich Kostüme und Gepflogenheiten der Wittelsbacher im 19. Jahrhundert? Entsprechen die Charaktere wirklich ihrem geschichtlichen Vorbild? Ihnen habe ich die Ehre, bei uns heute zu Gast. Bernhard Graf, grüß Gott und herzlich willkommen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, Sie stellen uns heute Sissis Familie vor. Es geht aber nicht nur um die Sissi und nicht nur um den Zittermaxl, den Herzog Max, um vielleicht die exponiertesten Figuren dieser Familie zu nennen. Und es geht auch nicht in dem Sinne um Sissis Familie, dass wir über Franz Josef und ihre Kinder reden, sondern es geht um ihre Stammfamilie.
Ja, also wie gesagt, es geht nicht um Kaiser Franz Josef und die gemeinsamen Kinder Sophie, Gisela, Rudolf oder Marie Valerie, sondern es geht wirklich um die Herkunftsfamilie, letztendlich um den jüngeren Zweig eben der sogenannten Birkenfelder Linie. Und zwar, das ist so der Zeitraum vom 10. November 1752, als ihr Urgroßvater in Gelnhausen geboren wird. Das ist eigentlich der Anfang.
Gelnhausen liegt wo?
Gelnhausen liegt heute im Bundesland Hessen. Südhessen. Und wie gesagt, dort wurde tatsächlich ihr Urgroßvater Wilhelm als Pfalzgraf von Pfalz Birkenfeld zu Gelnhausen geboren.
Und Sie schlagen aber einen Bogen bis ins 20. Jahrhundert.
Richtig, bis 1973, als Luitpold Emanuel Herzog in Bayern, als geborener Herzog in Bayern, als letzter verstarb.
Und wir klären natürlich auch, was es damit auf sich hat. Wir wissen wahrscheinlich nicht wirklich so viele Menschen diese Wittelsbacher in Linie und von Linie. Das machen wir in den kommenden 2 Stunden. Und es geht heute um die Herzöge und Herzoginnen in Bayern, deren Wurzeln zurückgehen auf Pfalzgraf von Pfalz-Birkenfeld zu Gelnhausen. So sind die Anfänge. Herr Graf, wie geht das los?
Ja, im Grunde genommen lässt sich das Ganze zurückverfolgen und es trifft auch zu für die sogenannte Von- und Inlinie, weil da wird man immer wieder gefragt, wo ist da der Unterschied? Und das Interessante dabei ist, es gibt ein Ehepaar, das war Christian I. von Pfalzgraf von Pfalz-Birkenfeld-Bischweiler auf der einen Seite und seine Ehefrau Magdalena Katharina Pfalzgräfin von Pfalz-Zweibrücken, die hatten 2 Söhne.
Da sind wir im 17. Jahrhundert, also da sind wir im 30-jährigen Krieg, schwierige Zeit
auch. Ja, schwierige Zeit, das ist mitten im 30-jährigen Krieg natürlich gewesen. Und die hatten 2 Söhne, der ältere war Christian II., das ist im Übrigen dann später der Stammvater der königlichen Vonlinie und einen jüngeren Sohn, nämlich Johann Karl, der ist der Stammvater der herzoglichen Inlinie. Und deswegen ist auch dem Buch eben ein Einleger beigegeben mit einer doch umfangreichen Genealogie. Ist zwar auch wieder nur ein Auszug, aber es ist zurückverfolgt genau bis zu dem Ehepaar, dass man das mal versteht, dass eben das auf diese beiden Brüder zurückgeht.
Und daran sieht man ja auch, also wenn man diese Genealogie betrachtet, eben, dass halt die bayerische Linie, Wittelsbacher Linie, ausstirbt. Also da haben wir ja diese zwei Marksteine 1777, wenn ich es richtig habe, und
genau,
dann mit Max dem Ersten.
Da stirbt Josef, der Letzte als Max der Dritte Josef, der altbayerischen Linie, also der letzte Nachfolger von Kaiser Ludwig IV. Und sodass nur noch die pfälzische Linie existiert.
Die geht dann zum Karl Theodor Linien, hin.
Genau, geht dann zu Karl Theodor, der eben aus der Linie Pfalz-Sulzbach eben stammt.
Jetzt habe ich natürlich ein bisschen vorausgegriffen, aber um zu verstehen, was die Pfalz Zwei-Brücken-Linie wichtig macht für die Wittelsbacher heute in Bayern, dass das da herkommt.
Genau, weil letztendlich gibt es heute nur noch die Linie eben Pfalz-Birkenfeld und keine andere mehr. Die anderen sind alle nacheinander ausgestorben und wurden eben, es gab sogenannte Wittelsbacher Hausverträge, wo man versucht hat, sich gegenseitig zu beerben. Was allerdings eben innerhalb der Familie immer beschlossen worden ist und letztendlich sozusagen nicht rückgeklärt eben mit dem Kaiser in Wien, was natürlich immer dann Probleme macht. Das war 1777 so, 1799 wird der Übergang etwas einfacher werden, aber das sind natürlich immer Zäsuren, wo natürlich auch die Habsburger versuchen, an einen Teil des Erbes dran zu kommen.
Weil natürlich immer durch Heirat und also so familiäre Verflechtungen überall herrschen. Aus dem Grund gibt es ja auch die ganzen Erbfolgekriege, wo gelagert auch immer.
Richtig, richtig. Aber wie gesagt, wir schauen uns jetzt diese beiden Birkenfelder Linien an. Die ältere, die eben von Christian II. Ausgeht und die jüngere von Johann Karl. Und wir schauen uns ja mehr die Linie von Johann Karl an, als Pfalzgraf von Pfalz-Birkenfeld zu Gelnhausen. Und das heißt ja der Titel, er residiert in Gelnhausen. Aber das Interessante jetzt dabei ist, dass er über kein souveränes Territorium verfügt. Und eigentlich nur ein
Mann ohne Land, oder?
So muss man das eigentlich sehen. Es gibt nur ein sogenanntes Gelnhausener Deputat, von dem, es ist eine Apanagierung von den Wittelsbachern, was ihm zugestanden wird. Und letztendlich lebt diese Familie von den Intraden, was sie von den Wittelsbacher Liegenschaften im Königreich Frankreich bekommen. Und so sah das, als dann Sophie Charlotte, Wild- und Rheingräfin von Salm-Daun, ihren Sohn Wilhelm zur Welt bringt, sah es das für ihn zunächst mal sehr düster aus, weil es ja schon einen älteren Bruder Johann gab. Also die älteren Söhne hießen immer Johann in diesem Familienzweig, sodass eigentlich er nicht einmal die Anwartschaft auf das Gelnhausener Deputat hatte. Es ist eine ganz schwierige Situation, muss man sagen. Und deswegen ist er auch schon sehr, sehr früh mit wenigen Jahren eben nach Mannheim gekommen. Und zwar zum Palais Pfalz Zweibrücken. Das ist nämlich Mannheimer Theaterplatz, direkt neben der Jesuitenkirche, die man heute noch kennt. Die ist wieder rekonstruiert, die steht dort. Ansonsten sind die ganzen Gebäude, auch das Nationaltheater, was gegenüber ist, nicht erhalten. Aber dort ist er aufgewachsen. Und da fragt man sich, warum im Palais Pfalz Zweibrücken. Das lag einfach nur deshalb, weil man sehr früh beschlossen hat, nämlich Friedrich Michael Pfalzgraf von Pfalz-Zweibrücken hatte die Idee, zusammen eben mit dem Vater von Wilhelm, Johann von Pfalzgraf von Pfalz-Birkenfeld zu Gelnhausen, dass man eben ihre Kinder ein Verlöbnis macht. Und hat tatsächlich ein berühmter Maler, Konrad Mannlich, ein Ölgemälde entworfen um 1756, wo beide als Kind als Verlöbnisbild sozusagen dargestellt sind. Und damit, das ist ganz interessant, das ist sehr, sehr wichtig, war sozusagen Wilhelm bereits auf die Seite von Pfalz Zweibrücken politisch gezogen. Und es wird natürlich seine Zukunft und seine Einstellung auch dann gegenüber dem Landesherrn in Mannheim, nämlich den Kurfürsten Karl Theodor, den wir bereits erwähnt haben, der noch aus der Linie Pfalz-Sulzbach stammt. Also geriet er, wie gesagt, dann sukzessive in Opposition, obwohl er dort erzogen wird und das Kurfürstenpaar eben Karl Theodor und Elisabeth Auguste sich für ihn begeistern und er nicht in dem abgelegenen Ort Gelnhausen sozusagen aufwächst. Der Familie gehörte ja letztendlich nur dort der Fürstenhof, nicht einmal die Stadt. Das war eine Reichsstadt, die in Abhängigkeit mit dem Landgrafen von Hessen-Kassel geraten war, sodass das natürlich wahnsinnig interessant war, jetzt in Mannheim zu landen, weil Mannheim war zu der Zeit natürlich. Der Musenort und die Kulturstadt
Europas. Ja, Mozart hat es hingezogen und das Orchester berühmt mit also, all die Namen, die Mannheimer Schule und alles, was man da kennt, Stamitz und wie die Komponisten dann alle heißen.
Das ist richtig. Und das lernt er alles kennen, sodass er eben ganz im Zentrum eigentlich, im musikalischen Zentrum von Europa sitzt. Und das prägt ihn natürlich auch. Wie hat eigentlich also ein Hof in der Zeit auszusehen? Wie funktioniert der über das ganzen Jahresablauf hinweg?
Ja, Herr Graf, Mannheim also prägender Ort für diesen Wilhelm.
Das muss man auf jeden Fall sagen. Also nicht nur jetzt in musikalischer Hinsicht und den ganzen Theateraufführungen. Er ist dort auch in jede Richtung erzogen worden, standen ihm optimale Bedingungen sozusagen zur Verfügung. Allerdings, er war mit ganz anderen Dingen auch konfrontiert, nämlich eben mit der Mutter von Maria Anna, Pfalzgräfin von Pfalz-Sulzbach, die ihm eben als Kind bereits verlobt worden ist. Diese Mutter, Maria Franziska, hatte sich nämlich dort mit einem Tänzer eingelassen und ist zudem noch schwanger geworden, sodass sie relativ schnell von dem Hof entfernt wird. Sowas muss er auch dort erleben. Und das ganz andere Wichtige ist, er ist ja als geborener Protestant nach Mannheim gekommen. Und er konnte natürlich die kirchlichen Feste, die natürlich sehr repräsentativ auch unter der Herrschaft von Karl Theodor waren, zunächst einmal in der Form nicht teilnehmen, sodass er plötzlich das Bedürfnis hatte, zu konvertieren und tatsächlich auch katholisch dort geworden ist, also römisch-katholisch. Und er dann eben auch die kirchlichen Feste des Jahreskreises, die ganz eng mit der ganzen Zeremonie dort und dem Hofzeremoniell in Verbindung standen, teilnehmen konnte. Das sind natürlich ganz prägende Faktoren. Und es herrschte eine große Harmonie zwischen ihm und dem Kurfürsten Karl Theodor, sodass er dann, wie Sie schon angesprochen haben, beim Erbfall 1777, als Max III. Joseph als letzter altbayerischer Kurfürst verstorben war, eben Kurbayern auch an Kurfürst Karl Theodor fiel und damit Karl Theodors sofort entschied, ihn nach München mitzunehmen. Und er dann sozusagen mit Kurfürst Karl Theodor von Mannheim bzw. von Schwetzingen, von der Sommerresidenz, wo eben in den Frühlings-, Sommer- und Herbstmonaten der ganze Hof dort aktiv war, allerdings politisch etwas zurückgefahren, eben dann eher nach München wechselt und nun sein Landesherr, Kurfürst Karl Theodor, Kurfürst von Pfalz-Bayern geworden ist. Mit den ganzen politischen Umständen und Schwierigkeiten, was das mit sich brachte. Und Kurfürst Karl Theodor hat nicht umsonst gesagt, ja, meine beste Zeit ist jetzt zu Ende.
Wir haben ihn ja schon behandelt, den Karl Theodor hier auch in der Sendung, der ja ein große Ländereien mit zu Kurbayern bringt.
So muss man das sehen. Allerdings halt nicht ohne Probleme, weil ich habe es ja bereits angesprochen, dass diese Wittelsbacher Hausverträge, die immer wieder geschlossen worden sind, zuletzt eben zwischen dem altbayerischen und dem pfälzischen Kurfürsten und auch dem Herzog von Pfalz Zweibrücken, dass das ja in Wien nicht abgesichert war.
Und ja, die deswegen, Begehrlichkeiten der angeheirateten Verwandtschaften ploppen da natürlich schnell auf.
Das ist klar, weil der letzte Kurfürst, altbayerische Kurfürst von Bayern, Max III. Josef, hatte ja seine Verwandtschaft in Wien, aber auch in Dresden. Und die wollten natürlich alle von dem Kuchenstück auch was abhaben. Wir wissen das auch noch von der letzten Thematik, dass letztendlich dann Karl Theodor auf das Innviertel verzichten musste. Und das war eben dann der sogenannte, es war der Kompromiss. Und interessant war, dass sich natürlich innerhalb der Wittelsbacher Familie sofort der Opposition ergab, weil Kurfürst Karl Theodor wollte ja Teile oder das gesamte Kurbayern mit der österreichischen Niederlande tauschen. Und da ist natürlich in München der große Protest ausgebrochen und natürlich innerhalb auch der Familie. Und das ist jetzt ganz interessant. In dieser Zeit heiratet dann auch Wilhelm eben seine Verlobte Maria Anna. Anna. Mhm. Und das ist ja letztendlich ja die Schwester vom Herzog von Zweibrücken, nämlich von Karl II. August. Und damit stand er natürlich politisch auf der oppositionellen Seite, weil genau der Herzog von Pfalz-Zweibrücken, wie auch andere Wittelsbacher, sich eben auf die Seite der Gegnerschaft dieses Tausches gestellt haben. Mhm. Und letztendlich auch für ihre Intentionen Friedrich II., König von Preußen gewinnen und zugleich auch noch Katharina II., die Große von Russland. Also da stand natürlich eine große Opposition und damit kam es eben letztendlich auch zu einem kleinen Konflikt ab dem Zeitpunkt zwischen Wilhelm als Pfalzgraf von Pfalz-Birkenfeld zu Gelnhausen und eben Karl Theodor, sodass Karl Theodor relativ schnell das Ehepaar Wilhelm und Maria Anna nach Landshut abschiebt. Er stellt ihnen dann dort die ehemalige herzogliche Residenz zur Verfügung, die damals also in der Renaissancezeit für Ludwig X. Gebaut worden war. Und da betraut er auch den Hofoberbauinspektor Karl Albert von Lespillier, um diese Residenz für sie umzubauen. Damals entstanden die sogenannten Zweibrückener Zimmer auch in dieser Residenz. Und interessant ist jetzt dabei, dass jetzt dem Pfalzgrafenpaar das allein nicht genügte. Die wollten auch einen Sommersitz haben. Und deswegen lassen sie dann in Landshut auch von dem dortigen Stadtbaumeister Thaddäus Leitner ein Schlösschen bauen, nämlich in der Nähe der Burg Trausnitz im Hofgarten. Und interessanterweise drumherum eben von den Gebrüdern Skell, unter anderem auch von dem berühmten Friedrich Ludwig Skell, eben einen Landschaftsgarten anlegen, nämlich 1784. Und das war 5 Jahre vor dem Englischen Garten in München, sodass der Landshuter englische Landschaftsgarten von Skell, von Matthias Skell dann umgesetzt, der erste englische Landschaftsgarten in Kurbayern war. Das war nicht München, das war Landshut. Und das zeigt dann auch das Buch, nämlich Aquarelle von Johann Georg Dillis, die nicht publiziert sind, wie genau dieser Park ausgesehen war, dass der mit einem Freundschaftstempel versehen war. Denn nur im Wandern, im Vorwärtsschreiten, neue Landschaftsbilder zu entdecken, war die Intention dieser Landschaftsgärten
letztendlich von Skell. Da möchte ich nochmal einwerfen, das hat mich tatsächlich beeindruckt an diesem Buch, Sisis Familie, Herzoginnen und Herzöge in Bayern, weil es so reich bebildert ist und illustriert ist, was natürlich dem Leser, der Leserin schon gut tut, wenn man so viel fürs Auge auch geboten kriegt und einen Eindruck kriegt.
Ja, ich glaube, das ist auch so meine Hauptintention, dass man jetzt nicht nur einen Text hat, der mit sehr vielen Quellen bestückt ist, um sozusagen die Protagonisten der Familie ganz unmittelbar kennenzulernen, deren Charaktere, wie sie sich verändern im Laufe der Zeit, wie ihr Verhältnis sich zueinander dann auch verändert. Das wird dann alles deutlich. Also, dass man nicht jetzt die ganzen Quellentexte zerpflückt analytisch, sondern in erster Linie, dass der Leser selbst sich ein Bild machen kann, um selber reflektiert sich Gedanken darüber zu machen.
Ja, würde ich sagen, mit dieser reichen Illustrierung, das macht ja auch atmosphärisch was.
Genau, und das ist die andere Ebene. Das sind ja keine historistischen oder Postmortem-Darstellungen, sondern tatsächlich zeitgenössische, sodass man auch auf der bildlichen Ebene ganz nah an der Zeit dran ist. Mhm. Dass man sowohl jetzt inhaltlich wie auch bildlich eben in diese Familiengeschichte eingeführt wird, sodass man ein möglichst authentisches Bild daraus gewinnen kann. Mhm. Und ich denke, und genau durch diese beiden Ebenen wird auch deutlich, dass jetzt Wilhelm, als er in Landshut war, jetzt politisch nicht komplett ins Abseits geschoben war, sondern dass er durchaus auch von Karl Theodor noch betraut worden ist, indem er zum Beispiel Papst Pius dem VI. Begrüßt und gemeinsam eben sie sich in der Nähe von Haag in Oberbayern in Ramsau treffen. Oder auf der anderen Seite, dass er dann später, nachdem Kurfürst Karl Theodor verstorben war und Wilhelm sozusagen jetzt für seinen Schwager, denn in der Zwischenzeit war ja Karl August von, Herzog von Zweibrücken verstorben und dessen jüngerer Bruder Maximilian Josef war Herzog von Zweibrücken geworden und der wird ja der große Nachfolger.
Macht dann die Reise nach München wiederum.
Genau. Mhm. Und er sichert ihm aber gleich vor Ort die Herrschaft und bereitet alles vor, sodass dieser Regierungswechsel relativ unproblematisch von sich gehen kann. Und da ist eben Maximilian Josef auch sehr dankbar darüber. Und deswegen, und das war schon immer die große Sehnsucht auch von Wilhelm, dass er eines Tages auch mal Herzog wird, dass er auch mal aufsteigen kann vom Pfalzgrafen.
Er hat immer noch auch in Landshut den Titel geführt, Pfalzgraf von Pfalz-Birkenfeld zu Gelnhausen, oder?
So ist es, obwohl es dann in der Inschrift schon anders lautet. Seine Intention war nämlich eine andere, aber Karl Theodor hat aufgrund dessen, dass er ja eher jetzt politisch oppositionell war, sozusagen immer darauf bestanden, dass das bei der alten Bezeichnung bleibt.
Mhm, aber jetzt neue Zeit, Karl Theodor verstirbt, auch wieder kinderlos, dann geht es auf die neue Linie eben oder nochmal die andere Linie aus der Pfalz und jetzt haben wir den Maximilian Josef in Bayern.
Sogar als Max dem IV. Josef, Kurfürst von Pfalz-Bayern, so muss man das sagen. Das ist dann direkt sein Schwager. Und er hatte auch die größten Hoffnungen, so wie die ganzen Münchner und auch die Bürger der umliegenden Städte, die meinen, eine neue Zeit kann jetzt anbrechen. Und deswegen werden beide jubelnde München eben empfangen. Und zu dem Zeitpunkt macht jetzt Max IV. Josef seinen Schwager zum ersten Herzog in Bayern. Da haben wir dann plötzlich den Titel. Und deswegen fange ich ganz bewusst eben mit Sissis Urgroßvater Wilhelm an, weil das der Erste war, der dann den Titel Herzog in Bayern führt. Allerdings zu dem Zeitpunkt eben noch mit dem Adelsprädikat durchlaucht.
Wenn wir es nochmal ein bisschen aufdröseln, es hat ja Herzöge in Bayern schon gegeben. Da sind wir dann, wenn ich jetzt mit meinem Verständnis daherkomme, im 16. Jahrhundert, wo die Herzöge sind. Die Kurwürde geht dann nach Bayern um 1623 zum Ferdinand.
Zum Maximilian.
Also auch Maximilian.
Herzog Maximilian der Erste wird dann Kurfürst, Maximilian der Erste.
So, genau. Jetzt nennt man das nicht mehr Herzog. Und warum, darf man den Herzogtitel da einordnen? Warum jetzt wieder ein Herzog? Also das ist eine Aufwertung, muss man schon so sehen.
Es ist im Grunde genommen eine Aufwertung, aber natürlich nicht der Titel, der ursprünglich war, weil das waren ja die Herzöge von Bayern. Und er bekommt aber jetzt den Titel Herzog in Bayern. weil er ist ja nicht der Herzog von Bayern, sondern er ist ein Herzog in Bayern. Das ist also der, sozusagen der Unterschied. Das war letztendlich von dem Minister Montgelas so angeregt worden. Und die Idee ist schon etwas älter mit Verträgen, die eben zwischen den Familien, zwischen den Familienzweigen vorher bereits gelaufen ist. Und das wird jetzt halt letztendlich umgesetzt, sodass er eben Herzog in Bayern werden kann. Und als solcher wird er dann von seinem Schwager Maximilian Joseph sofort auch, ja, nach Russland geschickt, interessanterweise. Denn es hat ein Eklat gegeben. Aufgrund der ganzen oppositionellen Haltung jetzt der zwei Brückner, und da gehört ja auch Max Josef, ist als Vertreter ja mit dazu, hat man diesen Malteserorden in Bayern komplett reduziert. Maximilian Joseph hat seinem Schwager auch den ehemaligen Maltesersitz in München jetzt zusätzlich als Palais überlassen, sodass Maximilian Joseph auch mehr jetzt in München ist mit seiner Familie als in Landshut.
Und Wilhelm, meine ich.
Der Wilhelm, ja, genau. Wilhelm. Und deswegen kam es zum Eklat mit dem damaligen Zaren Paul I. von Russland, weil er nämlich zu dem Zeitpunkt eben der Hochmeister eben von den Maltesern war. Und der wollte ja sofort jetzt seine Truppen Richtung Kurbayern marschieren lassen. Ist natürlich ein Riesenproblem. Und deswegen schickt er eben seinen Schwager, um das ganze Problem in den Griff zu bekommen, eben tatsächlich zum Sommerpalast Gatschina.
Also diplomatische Mission für diesen Wilhelm, jetzt Herzog in Bayern.
Muss man sagen. Und er wird dort empfangen und ist auch sehr erfolgreich und kann das Ganze wieder sozusagen ins richtige Lot bringen. Der Malteserorden wird sozusagen wieder weitergeführt, auch in Kurbayern. Und eins wird beschlossen, dass dann der Kurprinz Ludwig, also der ältere Sohn jetzt von Max dem Vierten Josef, eben dann auch eine Zarentochter dann heiraten soll. Auch das fädelt Wilhelm in Gatschina ein. Und das war dann doch eine sehr, sehr wichtige Mission. Und nachdem er zurück war, ist allerdings die Hölle los, weil eins muss man sehen, es brodelt ja schon seit längerer Zeit diese Revolutionskriege,
ja.
Von denen war ja auch Kurfürst Karl Theodor in der Endphase ja intensiv konfrontiert. Und tatsächlich auch im Jahr 1800 fällt in Kurbayern eben Jean-Victor Marie Moreau ein und besiegt die gemeinsamen Truppen der Österreicher und Bayern in der Eisschlacht bei Hohenlinden. Das war natürlich Katastrophe für Maximilian Joseph, letztendlich dann in Auswirkung auch immer auf den Wilhelm,
der dann natürlich auch dranhängt. Da haben wir natürlich große Zäsur und das denke ich ist unser nächstes Kapitel, weil diese ganzen Auswirkungen der Napoleonischen Kriege bis hin zum Königreich Bayern und all den Vorteilen, die dann letztlich entstanden sind nach 1815 oder alles in allem, nachdem die Seiten wieder gewechselt sind, da reden wir gleich nochmal. Jedenfalls Wilhelm, Herzog in Bayern, jetzt dankbar bedacht mit diesem Titel von seinem Schwager Maximilian Joseph. Und er residiert immer noch in Landshut, oder?
Also wie gesagt, der Schwerpunkt der Familie ist unter Max Joseph dann mehr nach München gekommen, weil ja er diesen Sitz, den Maltesersitz in München bekommen hat.
Also Wilhelm hat
das,
hat sich dann auch hier
verlagert. Das ist in der äußeren Schwabinger Gasse, das muss man sich vorstellen, in der Nachbarschaft, ganz grob von der Theatinerkirche. Da residiert jetzt Wilhelm mit seiner Familie.
Habe die Ehre der Vormittagsratsch auf BR Heimat heute mit dem Historiker Bernhard Graf. Er hat ein neues Buch herausgebracht, Sissis Familie, Herzoginnen und Herzöge in Bayern. Wir haben es gerade geklärt, wie es dazu kam. Der erste Herzog in Bayern, eben der Wilhelm, vormals Pfalzgraf von Pfalz-Birkenfeld zu Gelnhausen und von seinem Schwager mit diesem Titel Herzog in Bayern betraut. Und jetzt hat Maximilian, noch Maximilian der Vierte Josef, den Wilhelm mit nach München genommen aus Landshut.
Genau, also er ist verstärkt in München, aber es kommt halt verstärkt auch zu Konflikten, auch angesichts eben der napoleonischen Ära, die immer mehr natürlich auch durchbricht. Und jetzt geht es eben darum, um die eigentliche Verwendung von dem Wilhelm. Und eins muss man sagen, dass sein Schwager Max IV. Josef zusammen mit Moscheler ein ganz anderes Bildnis entwickelt, wie jetzt das Verhältnis eines Souveräns zu seiner Herrschaft ist. Und dass das was Unteilbares ist, also entwickelt sich eine ganz neue Idee. Es bricht einfach eine ganz neue Zeit an, dass man nicht einfach beliebig Territorien verteilt an irgendwelche Verwandte. Das sieht Max IV. Josef nicht. Obwohl es eben da einige Vorverträge gibt und Wilhelm fühlt sich da eben hinten angestellt und protestiert auch dagegen, sodass dann sein Schwager plötzlich sagt wortwörtlich, dieser von Hochmut und Ansprüchen erfüllte Mann, weil er eigentlich nie mit dem zufrieden ist, was Max Josef jetzt vorschlägt. Mhm. Letztendlich einigt man sich dann doch, indem eben Wilhelm der Statthalter des Herzogtums Berg wird, nämlich mit der Residenzstadt Düsseldorf und der ehemaligen unter Kurfürst Karl Theodor erbauten Sommerresidenz und also als Jagd- und Lustschloss, also als Maison de Plaisance, nämlich Benrath. Und sodass er jetzt plötzlich, Wilhelm, mit seiner Familie, Maria Anna und den inzwischen geborenen beiden Kindern, eben Maria Elisabeth, die Tochter, und auf der anderen Seite eben Pius August, der übrigens seinen Namen nach dem Papst Pius dem VI. Bekommen hat.
Aha.
Die ziehen jetzt gemeinsam eben nach Düsseldorf. Dort stellt man fest, dass ja noch immer dort das von den Franzosen zerstörte Residenz steht. Deswegen wohnen sie in erster Linie eigentlich in Benrath, was letztendlich Kurfürst Karl Theodor zwar erbauen hat lassen, aber dort niemals residierte. Und deswegen waren die Düsseldorfer auch ganz begeistert, dass endlich wieder ein Wittelsbacher Herrscherpaar da ist. Wobei man allerdings sagen muss, er war eben dort nur Statthalter und nicht souveräner Fürst, was ich sich gern gewünscht hatte.
Mhm.
Aber das war jetzt der Kompromiss von Max IV. Josef.
Ach so, über dem steht natürlich Max IV. Josef.
Mhm. Max IV. Josef ist quasi als Kurfürst von Pfalz-Bayern auch der Herzog von Berg und Jülich. Mhm. Das bleibt. Mhm. Und das gefällt natürlich auch Wilhelm nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, wie ich habe es ja vorher schon betont, dass sein Familienzweig, die jüngeren Birkenfelder Linie, die eben auf Johann Karl, Pfalzgraf von Pfalz-Birkenfeld zu Gelnhausen zurückgeht, niemals eine souveräne Herrschaft hatten.
Mhm.
Das ist die andere Seite. Aber das ist letztendlich die Situation. Und jetzt ist ganz interessant, als eben die Familie von Wilhelm dort in Düsseldorf ist, währenddessen 1804 findet ja die Selbstkrönung von Kaiser Napoleon in Paris, in Notre-Dame statt, auch die Krönung der Josephine. Und es wird dann bald bekannt, dass das Kaiserpaar nach Köln kommt. Und das will jetzt Wilhelm nützen, sodass Wilhelm viel früher als jetzt sein Schwager einen ganz engen Kontakt zu Kaiser Napoleon den I. Bonaparte hat, obgleich sich sein Schwager in der Zwischenzeit auch politisch mit ihm geeinigt hatte.
Also er sieht schon, dass das nützlich sein könnte, wenn man sich die Gewogenheit von Napoleon irgendwie erarbeitet.
Er hatte offensichtlich auch ganz eindeutig das Gefühl, dass er derjenige ist, der die nächsten Jahre in Europa bestimmen wird. Und deswegen war das auch für den Wilhelm wichtig, dieser ganz enge Kontakt zum französischen Kaiser. Wie gesagt, Auch Max IV. Josef ist wegen der Niederlage in der Eisschlacht von Hohenlinden auch nichts anderes übrig geblieben, als politisch zu wechseln. Es gibt ja den berühmten Geheimvertrag von Bogenhausen, wo das endgültig sozusagen dann beschlossen wird. Und letztendlich dann der damalige Kaiser Franz I. Josef von Österreich jetzt den Bayern droht. Und letztendlich es dann tatsächlich zur Auseinandersetzung kommt, weil er seinem Feldherrn Mack ja schickt und eben es dann zu dieser riesen Auseinandersetzung, zur Entscheidungsschlacht bei Elchingen kommt, zum Entsatz von Wien, letztendlich dann auch zur Dreikaiserschlacht in Austerlitz. Das findet alles in der Zeit statt, in der eben Wilhelm als Statthalter in Düsseldorf beziehungsweise im Benrath aktiv ist.
Ich finde es immer beeindruckend. Man kann sich wahrscheinlich gar nicht genau vorstellen oder macht sich keinen Begriff heute, was für eine bewegte Zeit das für Bayern ist. In wenigen Jahren, jetzt zuerst noch Kurfürstentum, dann haben wir diese napoleonischen Kriege, dann fällt es los zugunsten Bayern ganz gut aus, dass Napoleon Bayern zum Königreich erhebt und dann aber der nächste Schwenk von Napoleon weg. Also da tut sich sehr, sehr viel in kurzer Zeit.
Richtig. Also wie gesagt, solange Wilhelm eben in Benrath bzw. in Düsseldorf sich aufhält, passiert wahnsinnig viel. Eben nach der Schlacht bei Austerlitz ist ja so, dass eben Auguste Amalie, die ältere Tochter von Max IV. Josef, gezwungen wird, jetzt Eugène de Beauharnais, den Adoptiv- und Stiefsohn Kaiser Napoleons, zu heiraten. Sie muss nämlich den Preis zahlen für die Waffenhilfe des Kaisers und eben für die französische Freundschaft. Und auch letztendlich die Erhebung Max IV. Josef zum König von Bayern als Max I. Josef. Aber für Wilhelm ist diese Sache vollkommen dramatisch, nämlich in den Verträgen, die nach der Schlacht bei Austerlitz liefen, fordert nämlich Napoleon I. jetzt von seinem Bündnispartner das Herzogtum Berg. Das heißt, und jetzt ist das Dramatische dabei, dass Max IV. Josef, dann Max I. Josef, seinen Schwager überhaupt nicht informiert. Und plötzlich eines schönen Tages, Napoleon überlässt ja seinem eigenen Schwager Joachim Murat neben Berg auch noch Kleve und setzt ihn dort als Großherzog ein. Und da kommen eben die ersten Unterhändler eben von Murat bereits nach Düsseldorf und kündigen das Ganze an. Und ganz verzweifelt schreibt eben Wilhelm, ja, ich habe binnen von 24 Stunden mein Heim verloren. Mhm. Er muss eben tatsächlich jetzt Düsseldorf und Benrath verlassen und zieht in Richtung Franken. Und Max der erste Josef, sein Schwager, hat ihn die ehemalige fürstbischöfliche Residenz in Bamberg sozusagen überlassen. Und Wilhelm ist absolut unbegeistert davon, weil ja auch die Residenz noch vom alten Fürstbischof zum Teil bewohnt war, zum Teil auch von Beamten dort, die allerdings dann ihre Räumlichkeiten ihm zur Verfügung stellen. Und er sagt eben, er hat nichts mehr und er ist jetzt nur noch auf die Gnade seines Schwagers angewiesen. Und kann man denn so mit seiner Schwester umgehen, wie er das Ganze bezeichnet, die dort dann nach und nach dem berühmten barocken Rosengarten erweitert und viele Rosen dort auch ansetzt und versucht eben auch dort zusammen eben mit den beiden Kindern eine neue Heimat zu finden. Das ist letztendlich die Situation und das kulminiert das ganze Problem genau in dem Zeitpunkt, als eben Kaiser Napoleon mit seinen Truppen an Bamberg vorbeizieht und dort auch kurzfristig logiert, nämlich in der fürstbischöflichen Residenz und tatsächlich auch sein Schwager Murat mit dabei ist, als jetzt Großherzog von Berg Kleve. Und er, Wilhelm, fragt, wie es denn ihm so geht. Und er hätte es doch ganz gut jetzt erwischt, dass er jetzt in Bamberg sein kann. Und dann ist er eben ganz empört und sagt, er hat nichts mehr. Und er ist auf Gedeih und Verderb seinem Schwager ausgeliefert. Und er sagt eben zu guter Letzt, Murat, das muss man doch dem Kaiser vortragen. Und tatsächlich am gleichen Tag, am Abend, sagt Kaiser Napoleon zu ihm, er würde jetzt gegen Sachsen, Preußen und Russland in seinem Kriegszug weiterziehen, wie es denn ihm so geht. Er wiederholt diese Frage. Offensichtlich wusste der Kaiser schon Bescheid. Und nach langem Drängen rückt tatsächlich Wilhelm raus und berichtet Napoleon dem Ersten sein Problem. Und tatsächlich muss sich danach König Max der Erste Josef deswegen rechtfertigen. Mhm. Und die ganze Hoffnung von Wilhelm ruht ab dem Zeitpunkt jetzt auf dem Kaiser der Franzosen. Mhm. Und schickt seine Unterhändler immer hinterher, weil er denkt, mit den ganzen Kriegszügen geht vielleicht seine Ansprüche und seine Probleme unter. Es folgt ja die Doppelschlacht von Jena und Auerstedt, Preußisch-Eylau und wie die ganzen Schlachten heißen letztendlich und der Vertrag von Tilsit, der hinterherkommt. Also das ist die große Geschichte, die im Hintergrund sozusagen läuft.
Da ist Napoleon noch, hat er noch Oberwasser.
Das da hat er, noch, Zeit, da ja. hat er auf jeden Fall noch Oberwasser und ja, und in diese Situation versucht jetzt in Bamberg Wilhelm seinen Sohn Pius August eine Ehegemahlin zu finden. Am liebsten wäre ihm natürlich eine Ehegemahlin aus einer regierenden Dynastie. Aber er versucht ja selber über keine souveräne Herrschaft, ist das etwas schwierig.
Also so attraktiv ist er nun wieder nicht.
Das ist das Problem. Außerdem ist der Charakter von Pius August aufgrund dieser Fluchtungsgeschichten von Landshut nach München, von München nach Berg, Benrath und dann wieder nach Bamberg etwas problematisch. Letztendlich findet sich eine Ehefrau für ihn am Beispiel der Amelie Louise also Schilly, Prinzessin von Arnberg, aus einer auch nicht regierenden Zweig, eben der Herzöge von Arnberg. Aber interessant dabei ist, dass sie mit zu den bedeutendsten Erbinnen Frankreichs Frankreichs zählt. Sie beerbt nämlich drei ganz bedeutende Adelsfamilien, sodass plötzlich die Familie eben da
materiell, finanziell sehr gut
bestückt ist. Und das wird sich natürlich zukünftig auch sehr positiv erweisen.
Und jetzt nähern wir uns dann tatsächlich langsam der Sissi. Eine Station braucht man noch, weil also Pius August haben wir und seine Frau aus Frankreich mit all diesen Gütern, die sie mitbringt in die Ehe und
genau, und die beiden sind ja die Großeltern von der Kaiserin Elisabeth. Genau,
und aus dieser Verbindung kommt dann der Zittermaxl raus, der Maximilian. Jetzt hören wir zuerst einmal noch einen Napoleon-Schottisch. Ja, dann machen wir Nachrichten und in der nächsten Stunde geht's weiter. Bernhard Graf bei uns zu Gast. Wir reden über sein Buch Sissis Familie, Herzoginnen und Herzöge in Bayern. Und nächste Stunde wird natürlich auch noch Thema sein, die ganzen Verfilmungen und der Blick des Bernhard Graf auf diese Verfilmungen, der einigermaßen kritisch ausfällt. Zu Recht, würde ich sagen.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Heute bei uns zu Gast der Historiker Dr. Bernhard Graf. Kenner, der Wittelsbacher, BR-Autor, Filmemacher. Und er stellt bei uns sein neues Buch vor. Sissis Familie, Herzoginnen und Herzöge in Bayern, erschienen beim Alitera Verlag. Herr Graf, ich habe es vorhin angedeutet in der letzten Stunde. Sie behandeln in Ihrem Buch auch Sissi im Hinblick auf ihre Verwertung im Film. Also die Sissi-Filme aus den 50er Jahren sind natürlich auch ein Thema und Sie kommen auch darauf zu sprechen, was an moderneren Adaptionen dieses Lebenslaufs so zu sehen ist und sind nicht ganz zufrieden, wenn ich das ein bisschen vorwegnehmen darf, weil wir müssen, bis wir zu Sissi kommen, müssen wir jetzt erstmal uns um den Herzog Max in Bayern kümmern, den Zittermaxl, aber das als kleiner Vorgriff.
Ja, also das spielt natürlich auch eine große Rolle dabei. Das habe ich hauptsächlich dann im Prolog und im Epilog eben, gehe ich auf dieses Thema verstärkt ein. Und ich glaube, das war auch der Hintergrund, warum ich mich jetzt nochmal aufgerafft habe, eben über die gesamten, die Familie das nochmal darzustellen, um eben tatsächlich über viele Quellentexte und über viele bildliche Quellen der Familie wirklich nachzugehen, wie es so war. Weil ich meine, wenn man die über 100-jährige Filmgeschichte anschaut, die im Wesentlichen ja mit Rolf Raffé und seiner zukünftigen Gemahlin Carla Nelson als Kaiserin Elisabeth begann und letztendlich eben in letzter Zeit einen irrsinnigen Boom erlebt hat. Seit 2021 sind ja 2 Spielfilme und 2 Fernsehserien entstanden, die dann im Prolog und im Epilog des Buches dann auf die näher eingegangen wird, eben ist halt sehr, sehr gegensätzlich in jeder Hinsicht zu dem, was eben uns die umfangreichen Quellentexte, sprich die Korrespondenzen, die ganzen Briefe, die Erinnerungen, die Memoiren und viele andere Quellen uns letztendlich so vermitteln. Das war eigentlich auch der Grund, jetzt nochmal die ganze Familie in der Gesamtheit von der Geburt eben von Wilhelm, dem Urgroßvater, bis 1973, dem letzten Vertreter der Familie sozusagen als geborener Herzog in Bayern, Leopold Emanuel, zu verfolgen.
Mhm. Wir haben das jetzt schon geklärt, dass eben mit diesem Wilhelm, geboren 1752, wenn ich es richtig da beieinander habe, gestorben 1837, also der Uropa von der Sissi, dass der durch als Würdigung von seinem Schwager, vom Kurfürsten Max und dann von König Max dem I. Gewürdigt wurde, als mit dem Titel Herzog in Bayern. Richtig. So kam das zustande. Wir beleuchten die Sissi-Familie, diese Linie der Wittelsbacher Herzöge in Bayern. Und da sind wir jetzt bei Ihrem Opa langsam angekommen, bei Pius August.
Ja, wir haben schon darauf hingewiesen, eben, dass Pius August eben Amelie Louise Julie, Prinzessin von Arenberg, geheiratet hat, also eine der reichsten Erbtöchter Frankreichs. Und dass sie ihm am 4. Dezember 1808 in der ehemaligen fürstbischöflichen Residenz zu Bamberg den Sohn Maximilian Josef schenkt. Das ist im Übrigen dann auch das einzige Kind dieser Ehe, die eher unglücklich verläuft, weil sich immer mehr herausstellt, dass der Pius August aufgrund dieser dramatischen Jugend, die er erlebt hat, der dauernden Flucht eben von Landshut nach München, von München nach Düsseldorf und Benrath und dann nach Bamberg, eben etwas gestörten Charakter hat und sich sukzessive zu einem melancholischen Misanthropen entwickelt und sehr cholerisch eben auch mit seiner Ehefrau umgeht und deswegen auch Maximilian eine doch nicht sehr schöne Kindheit in Bamberg verlebt. Und jetzt kommt noch eine Dramatik hinzu, nämlich sein Onkel Louis-Alexandre Berthier, Fürst von Wagram und Herzog von Neuchâtel, auch Marschall Frankreichs, hatte ja seine Tante Maria Elisabeth geheiratet. Und der stürzt eines schönen Tages eben am 1. Juni 1815 aus dem Fenster der fürstbischöflichen Residenz in Bamberg und niemand kann ihm als Kind erklären, wie das zustande kommt. Es wurden auch Menschen gesehen in dem Raum, aus dem Fenster er gefallen ist, wahrscheinlich ein Anschlag. Und das ist genau die Endphase eben auch der napoleonischen Ära und letztendlich auch das sukzessive Ende der Hoffnung Wilhelms auf eine souveräne Herrschaft. Denn er hat immer die höchste Hoffnung eben in Kaiser Napoleon I. gesetzt, dass er ihn noch unterstützen würde in seiner Auseinandersetzung gegen seinen Schwager, König Max I. Josef, im Ringen um eine souveräne Herrschaft. Aber eben nach der ersten Abdankung 1814 war diese Hoffnung schon schwer erschüttert. Und dann kommt ja noch die 100-Tage-Regierung von Napoleon I., schöpft er noch mehr kleine Hoffnung. Aber letztendlich, wir wissen ja, das Ganze endet ja mit Belle Alliance 1815 und damit und zusätzlich noch eben mit dem Tod eben seines Schwiegersohns, eben dem Marschall Louis-Alexandre Berthier, ist natürlich das dramatische Ende dieser Hoffnung letztendlich. Das Einzige, was positiv sowohl jetzt...
Also da haben wir, wenn ich das ein bisschen hochrechne, dann der Herzog Wilhelm in Bayern ist da mittlerweile ja so an Anfang 60, Mitte 60 fast sowas, ja.
Ja, so muss man sagen, ja. Und er schreibt da dann selber, er wusste noch nicht zu dem Zeitpunkt, dass jetzt eigentlich nur noch sein langes Privatleben beginnt. Er hätte gerne eben als Souverän einem Land vorgestanden, aber das ist ihm alles nicht vergönnt. Und deswegen, ja, ich meine, wie gesagt, sein Schwager Max I. Josef hat sich auch rechtfertigen müssen bei Kaiser Napoleon wegen seiner Handlungsweise gegenüber Wilhelm. Und er schreibt eben, dass er eine hohe Apanage bekommt, was normalerweise Prinzen des Hauses nicht in dieser Höhe zusteht. Zumindest kann er sich davon die ehemalige Benediktinerabtei Banz kaufen, 1814, die große Freude für Wilhelm darstellt, da wo er sie das erste Mal etwas heimatlicher fühlen kann und mehr Sicherheit hat. Und dann nimmt er auch seinen Enkel Maximilian mit, der dort die Natur kennenlernt, in seinen sogenannten Sommervakanzen und das erste Mal in seinem Leben auch was Positives mal kennenlernen kann. Und dort lernt er auch dessen Sammlung, also die Sammlung seines Großvaters kennen, nämlich eine paläontologische Sammlung, die er da erworben hat, eben mit Saurierfunden der Umgebung. Also sehr, sehr interessant, dass er da das erste Mal auch an einer Sammlungstätigkeit herangeführt wird, was auch eine gewisse Rolle dann spielt. Aber nach wie vor leitete er natürlich im normalen Alltag in Bamberg eben unter seiner strengen Erziehung auf der einen Seite, aber auch über den cholerischen Vater Pius August, sodass eben König Max I. Josef für seinen Verwandten ein Erbarmen hat und ihn sozusagen aus dieser Misere herausholt.
Also das wird in München schon registriert, offenbar.
Genau, und er ihn dann von Bamberg nach München holt, um ihn dann im sogenannten Hollandeum, was geleitet wird durch Dr. Benedikt von Holland, einem ehemaligen Mönch, zur Ausbildung geschickt wird. Und das ist aber ganz interessant, es wird sein Leben extrem verändern und auch prägen, weil er wird dort ganz gleichberechtigt, nicht privilegiert erzogen, neben eben Adligen, aber auch vielen Bürgerlichen, sodass er eben ins ganze normale Erziehungsleben hineingeführt wird. Dennoch auf der anderen Seite will Max I. Josef, das zieht ihn auch immer wieder mal aus dem Hollandeum heraus und holt ihn nach Nymphenburg und in die Residenz, sodass er mit seinem sogenannten Sechsergespann, so bezeichnet nämlich Max I. Josef die sechs Töchter mit seiner zweiten Ehefrau Caroline, eben gemeinsam erzogen wird und sie kennenlernen kann. Unter anderem eben auch die jüngste Caroline und die zweitjüngste Ludovica, mit der er sich begeistert. Und dort lernt er eben auch von Gregor.
Dann lassen Sie mich da kurz einhaken. Also der Maximilian, der junge Maximilian, ihn nennen jetzt der Einfachheit halber, weil die Namen so durcheinander schwirren. Und da haben wir einen Maximilian und da, also unser Zittermaxl jetzt, der Vater von der Sissi, lernt jetzt da diese Ludovica kennen, eine Tochter von von König Max dem I.
Und zusätzlich die Maximiliane Josepha Caroline, die jüngste.
Und das sind
Tochter,
alles Geschwister von Ludwig dem I. wiederum, also
Halbgeschwister, Halbschwestern, weil Ludwig der I. ist auch von der ersten Ehe. Ne? Mhm. Und da beschließen jetzt zu dem Zeitpunkt auch Wilhelm, sein Großvater, wie Max der I. Josef, er sollte eines schönen Tages doch die jüngste Tochter Maximiliane Josepha Caroline heiraten. Also das wäre die Idee, dass man als erste Mal wieder zusätzlich oder das zweite Mal, nachdem eben schon Wilhelm ja mit Maria Anna von Zweibrücken verheiratet war, dass jetzt wieder eine Verbindung zwischen beiden Birkenfeldenlinien eintritt, nämlich jetzt zwischen Maximiliane und eben dann dem Maximilian. Wir haben noch die gleichen Vornamen, wenn man so will. So war die Idee
so
jedenfalls
war die Idee,
von Wilhelm.
Sollte aber so nicht kommen.
Nee, so sollte es nicht kommen, deswegen, weil eben diese Maximiliane in jungen Jahren, nachdem sie eben sich erkältet hatte bei einer Schillervorführung im Nationaltheater, sich nicht erholte.
Ach so, die ist nur 11 Jahre alt geworden.
Mit 11 Jahren dann tatsächlich verstarb. Man sieht heute noch in der Theatiner Kirche ja, die Erinnerungstafeln und auch ihren Sarkophag. Das musste auch ein gewisser Schock jetzt für den Maximilian dargestellt haben. Und da sagt eben Wilhelm, sein Großvater, ja, dann rückt eben die Ludovica nach.
Das ist die zweitjüngste.
Genau, mit der Maximilian interessanterweise in seiner Kindheit einen engen brieflichen Kontakt auch pflegt. Es sind einige Briefe zwischen beiden erhalten. Das ist sehr, eine sehr herzliche Begegnung.
Kennen sich also schon so von Kindesbeinen an.
Von Kindesbeinen an. Aber interessanterweise, dass die Korrespondenzen vor allem seitens der Ludovica immer kühler werden. Man müsste ja meinen, dadurch, dass sie jetzt beide verlobt sind, müsste das doch sich intensivieren. Aber das Gegenteil ist letztendlich der Fall. Es kommt allerdings noch ein Privileg an die Familie zu. Das war nämlich 1817. Das war genau das Jahr, als der ehemalige Vizekönig von Italien, Eugène de Beauharnais, eben Herzog von Leuchtenberg und Fürst von Eichstätt wird und als nicht mehr kaiserlich, aber königliche Hoheit bezeichnet wird, will natürlich jetzt Max der I. Josef die herzogliche Inlinie nicht nachstehen lassen. Im Gegenteil, sie soll gleich nach der Vonlinie stehen. Und deswegen erhebt er seinen Schwager Wilhelm jetzt auch mit dem Adelsprädikat königliche Hoheit 1817. Also die Nobilitierung zum Herzog in Bayern war ja 1799 und 1817, 18 Jahre danach, jetzt auch das Adelsprädikat königliche Hoheit.
Also wenn ich der Einfachheit halber auch da, jetzt sind wir also an dem Zeitpunkt, wo vielleicht auch vielen Hörerinnen und Hörern, die die Sisse-Filme kennen, die Ludovica und der Max in den Sinn kommen als, darf man jetzt einfach so bedienen, um das Bild zu haben. Man wird der historischen Person nicht gerecht, das werden Sie uns jetzt noch weiter aufklären. Aber trotzdem, der Einfachheit halber, da haben wir es die Magda Schneider und den Gustav Knut quasi vor Augen.
Ja, so ist so, wenn man so will. Ich meine, das waren ja sozusagen die Schauspieler eben von dieser Sissi-Trilogie, muss man bewusst sagen, Sissi mit Doppel-S ist eben die Elisabeth eben jetzt in der Filmbranche. In der Realität ist ja Sissi mit einem S oder Elise, wie sie auch bezeichnet wird in der Familie. Und hier, ja, die Eltern hat man eben vor Augen und man meint eben, dass der Maximilian Josef jetzt so ein Familienvater wäre wie Gustav Knut, also wie letztendlich der Regisseur und Drehbuchautor Ernst Marischka eben ihn so inszeniert hat. Und da stellt man aber sukzessive dann raus, stellt sich raus, dass er eine vollkommen andere Persönlichkeit war. Letztendlich heiraten ja beide 1828, also mit knapp 20 Jahren. Übrigens, in der Zwischenzeit war ja auch Max der I. Josef verstorben und sein Sohn als Ludwig der I. nachgerückt, der im Übrigen auch neben der Leuchtenberger Linie auch missgünstig der herzoglichen Innenlinie gegenübersteht und als Hochzeitsgeschenk ihm das Adelsprädikat Königliche Hoheit wieder aberkennt.
Aha.
Das war sein Hochzeitsgeschenk für die Hochzeit in Tegernsee.
Das ist schon mal ein Geschenk.
Und wie gesagt, ich habe schon darauf hingewiesen, dass ja das Verhältnis immer kühler wird. Und das lag einfach daran, dass sich beide verliebt hatten in andere Personen. Der Max eben in die Tochter des Festungskommandanten von Bamberg, was Wilhelm überhaupt nicht getaugt hat. Der hat das so ständig versucht zu verhindern auch und hat das blockiert. Und auf der anderen Seite eben Ludovica, die sich in Miguel, dem Prinzen de Braganza, verliebt hat in Wien, als sie in Wien war, bei ihrer Halbschwester, der Kaiserin von Österreich.
Also weil Sie gerade sagen, Wilhelm, also das hat dem Opa gar nicht getaugt.
Nein, der wollte ja unbedingt, dass die beiden eben dann heiraten und er sich nicht für die Festungskommandantentochter, die ja auch nicht standesgemäß gewesen wäre, obendrein wäre nicht möglich. Das wäre dann letztendlich auf eine morganatische Hochzeit hinausgelaufen und das wäre natürlich für die Dynastie eine Katastrophe gewesen. Und auf der anderen Seite eben Ludovica, die eben diesen Prinzen Miguel, also Braganza, das heißt, also das ist das portugiesische Herrscherhaus, kennenlernt. Und er sagt eben schon ihr Vater, Max I. Josef, dass das nicht in Frage kommt, dass sie als seine Tochter ins nicht deutschsprachige Ausland heiratet und schon gleich nicht einen Prinzen ohne dass er Aussicht auf irgendeine Bedeutung hätte, weil er hatte einen älteren Bruder, nämlich Dom Pedro I., der Kaiser von Brasilien war, und der hatte ja seine Tochter Maria II., der Gloria, bereits zur Königin von Portugal gemacht. Dass dort dann zum Krieg kommt und Miguel wirklich dann tatsächlich König von Portugal wird, steht auf einem anderen Blatt. Er hat dann nochmal um Ludovica angehalten und der Unterhändler kam einen Tag nach der Hochzeit, wollte er nochmal anfragen und um sie anhalten, aber es wäre auch König Ludwig I., ihr Halbbruder, dagegen gewesen. Also keine Chance. Die beiden mussten heiraten. Das war einfach verordnet. Letztendlich keine Liebesheirat. Es wird eine Heirat, eine Ehe werden. Zwar kein Rosenkrieg, wenn man sich das vielleicht heute so vorstellen würde, sondern eine Ehe, die nebeneinander läuft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und denn letztendlich kann man ja auch das Leben der Kaiserin Elisabeth nur verstehen, indem man ihre Herkunftsfamilie kennt und die Verhältnisse, in die sie hineingeboren wird.
Müssen wir mal schauen, wie weit wir in dieser Stunde noch kommen. Das Buch Sissis Familie, Herzoginnen und Herzöge in Bayern von Bernhard Graf, erschienen im Alitera Verlag, ist über 450 Seiten stark, reich bebildert. Also man hat ein großes Vergnügen, man erfährt Historisches und natürlich fast wie ein kleiner Film, wenn ich es mal so nennen darf. Und wir können jetzt hier in der Sendung natürlich nicht alle diese Lebensläufe beleuchten, ein paar greift man noch raus. Den Zittermax werden wir jetzt noch ein bisschen eingehender mit dem uns beschäftigen, aber es sind ja alles Biografien, die, wenn man so will, Herr Graf, Sie haben es im Vorgespräch auch so gesagt, wenn man so will, die alle es wert wären oder einen Filmstoff hergeben. Und zwar, wenn man ganz nah an der Realität bleibt, findet man genug Dramaturgie oder eventuell auch Tragödie und Tragisches in diesen Lebensläufen. Wenn man, weil Sie es gerade angesprochen haben, die Geschwister der Sissi anschaut zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja oft, ihre Lebensgeschichten haben ja Verläufe, als wie wenn sie von Shakespeare geschrieben wären. Und wenn man das dann mit der Filmbranche zum Teil vergleicht, bleiben die weit dahinter zurück, dass auch in dramaturgischer Hinsicht man feststellt, ja, die authentische Lebensgeschichte wäre ja weitaus interessanter gewesen. Und wie gesagt, auch weitaus interessanter eben der Herzog Max selbst, der ja der sich ja zum bedeutendsten Literaten seiner Familie entwickelt. Er schreibt Dramen, Novellen, Reiseberichte, ist publizistisch unterwegs, ja,
sammelt Musik, schreibt selber Musik.
Komponiert selber, ist auch Kunstreiter, Also nicht nur die spanische Hofreitschule, sondern er ist auch Kunstreiter, unterhält dort als König Artus jetzt in Anführungszeichen auch einen Künstlerkreis in seinem Palais, was er da neu erbauen lässt, also das Herzog-Max-Palais. Es wird ein großes kulturelles Zentrum und stiehlt letztendlich jetzt König Ludwig dem I. seinem Schwager die Show. Ja. Es ist nicht so, dass er den Hof vermieden hätte. Nein, der Hof ist eben beim Herzog Max. Das ist natürlich ein Riesenproblem.
Diesen Herzog Max in Bayern, den Sisi-Vater, den nehmen wir uns noch vor, der mit der Ludovica verheiratet ist, einer Halbschwester von König Ludwig dem I. König Ludwig der I., kein Freund unbedingt vom Max, aber der Max schafft in München etwas, was man, könnte man sagen, ja ein kulturelles Zentrum, ein Zentrum der Gesellschaft, wo man dort gewesen sein muss,
auf jeden Fall.
Die Kreise um ihn rum.
Genau, auf jeden Fall. Er hat ihr eigenes Hoftheater, er hat seinen Zirkus dort auf europäischem Höchstniveau. Er vergleicht ja seinen Zirkus selbst ja mit dem in Paris. Louis Philipp, Bürgerkönig in Frankreich, ist ja mit ihm verwandt und sie tauschen sich auch da aus in dieser Hinsicht, also sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, es ist ein literarisches Zentrum, es ist auch ein musikalisches Zentrum und das Ganze findet auch nicht nur in München statt, sondern vor allem auch in Unterwittelsbach, was sein Lieblingssitz ist. Das konnte er sich ja erwerben durch den Verkauf der französischen Güter, die er über seine Mutter erhalten hatte. Und auf der anderen Seite wachsen seine Kinder in der Obhut von seiner Ehefrau Ludovica vor allem in Possenhofen auf. Possenhofen ist allerdings für ihn weniger interessant, weil er ist ein passionierter Jäger noch zusätzlich. Und der Jagdgrund um Possenhofen rum ist sozusagen von seinen Jagdgründen an letzter Stelle. Also noch uninteressanter als der Bogenhausener Park, den er von dem Moscheler-Nachkommen gekauft hatte. Und deswegen interessiert ihn das auch wenig. Ich habe schon erzählt, dass das eine Ehe ist, die ganz nebeneinander läuft. Also es sind einfach zwei Lebensläufe, die miteinander wenig zu tun haben, außer die gemeinsamen Kinder, was erstaunlich ist. Mhm. Und er selbst ist aber jetzt viel, viel mehr als nur Zirkusunterhalter oder Literaturunterhalter oder Unterhalter auf der musikalischen Ebene. Also
man wird ihm nicht gerecht, wenn man in einem das Etikett anheftet, Lebemann oder Bon Vivant oder das schon auch wahrscheinlich, aber...
Er hat sicher das alles auf höchstem Niveau gepflegt mit seinen ganzen Künstlerfreunden, also in den Wintermonaten im Herzog-Max-Palais im Untergeschoss und in den Frühlings-, Sommer- und Herbstmonaten hauptsächlich in Unterwittelsbach, wo auch der bedeutendste Jagdgrund war. Und was er so damit intendiert mit seiner Literatur, aber mit seiner Musik, finde ich, zeigt sich am besten mit einem Gedicht, was er mal verfasst hat, was heißt, meine Zither, das Liebste auf der weiten Welt ist mir der trauten Zitterspiel. Ich schätze es mehr als alles Geld und kostet's auch der Mühe viel. Bin froh und guten Mutes ich, so freut sie sich mit ihrem Herrn und fühle ich trüb und traurig mich, so teilt sie meinen Kummer gern. Drum ist mir wohl bei ihr allein, weil sie die einzige mich versteht. Ich lass die Menschen Menschen sein und spiel auf ihr von früh bis spät. Die Menschen treiben auch ein Spiel, doch ist's ein anderes Instrument. Sie spielen auf dem Menschen viel, der ihre Falschheit noch nicht kennt. Also da merkt man ganz deutlich, es ist nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine kritische Haltung gegenüber der Gesellschaft, der höfischen Gesellschaft, aber auch der Allgemeinheit. Und mit der Allgemeinheit, und das zeichnet ihn auch aus, pflegt er ein ganz enges Verhältnis, wenn man zum Beispiel an das Wirtshaus Herzog Maximilian in Gmund beispielsweise denkt, wo er auch auftritt, wo er mit den Förstern, Jägern, Bauern kegelt sogar und dort auch Zither spielt. Das sind natürlich interessante Dinge, die stattfinden und ganz ungewöhnlich. Und es wird auch von Ludwigs des I. Nachfolger, König Maximilian II., wiederum missgünstig auch betrachtet. Also das gefällt der Fronlinie überhaupt nicht. Und naja, und in dem Milieu, also in diesem Nebeneinander von Vater und Mutter, wachsen jetzt Elisabeth und ihre Geschwister auf. Ich möchte es jetzt mal kurz umreißen. Das ist zunächst mal Ludwig Wilhelm, Louis genannt, der dann später eine morganatische Ehe eingeht mit Henriette Mendel und damit auf seine Erbrechte als Erstgeborener verzichten muss und eine gemeinsame Tochter mit ihr hat, nämlich Marie-Louise Freien von Wallersee, die spätere Gräfin Lare Schmönig, die dann viel durcheinander bringt in der Familie und auch letztendlich in der Sekundärliteratur, weil ihre Publikationen leicht rezipierbar waren und sozusagen viele Lügen auch in ihrem Bereich äußert, ist eine sehr problematische Person. Also das war der älteste Bruder Ludwig
Wilhelm. Es sind insgesamt 10, oder?
Wenn ich's richtig hab. Dann Wilhelm Karl, der dann ganz jung verstirbt an Keuchhusten.
Ach so, nur ein Jahr.
Dann folgt, immer in 2 Jahren Rhythmus folgt ein neues Kind. Dann die Helene Nene genannt, die später dann Maximilian Anton Erbprinz von Thurn und Taxis heiratet, eine glückliche Ehe führt, aber eben erleben muss, dass ihr geliebter Ehemann sehr früh stirbt und sie auch einen Sohn und eine Tochter zu ihren Lebzeiten verlieren muss. Ziemlich dramatisch. Dann kommt dann die Elisabeth eben zu Weihnachten 1837 und eben mit ihrer Verlobung und Hochzeit mit Kaiser Franz I. Josef, was nicht geplant war, was eine spontane Geschichte war. Es gab auch nie eine Kaiserbraut Nene. Das ist einfach später dann auch erfunden worden und hat dann vor allem in der Filmbranche
detailliert Einzug gehalten. Das war tatsächlich nicht intendiert, das war nicht geplant, dass man die Nene sozusagen dem Franz Josef zuführt.
Gut, irgendwie oder nach Ischl fährt oder... Sie war zu dem Zeitpunkt zwar die einzig heiratsfähige Tochter, das war natürlich
ungewöhnlich. Ach so, es gab ja noch keine andere Tochter.
Dann. Genau. Mhm. Aber das war weder die Intention von der Ludovica noch von der Gegenseite. Und das sieht man einfach an den Korrespondenzen des Kaisers, des jungen Kaisers, mit seiner Mutter und mit seinen Brüdern. Da ist immer von seinem 23. Geburtstag die Rede, aber niemals von einer Verlobung. Das scheint eine Spontangeschichte gewesen zu sein, völlig überraschend. Und Elisabeth war überhaupt nicht begeistert drum und sagt selbst, wäre er nur ein Schneider, weil dann könnte sie den Antrag ablehnen. Aber die Mutter sagt, einem Kaiser kann man keinen Korb geben. Also das war die ganze Situation. Letztendlich kommt es dann zu dieser Hochzeit, aus der dann Sophie, Gisela, Rudolf und Marie Valerie aus dieser Ehe hervorgehen. Und das wirft die ganze Familie jetzt ins europäische Licht der Herrscherhöfe, sodass das ganz wichtig wird für die ganzen anderen Geschwister. Einmal Karl Theodor, das war ihr Lieblingsbruder, der Gackel heißt. Da gibt es also ganz grandiose Kinderdarstellungen, wo der Bruder der älteren Schwester bereits naturwissenschaftliche Dinge erklärt. Und da sagt man ihm damals schon, aus ihm wird sich eine Naturwissenschaft entwickeln. Letztendlich entwickelt sich aus ihm ein Mediziner, ein Ophthalmologe, also ein ganz berühmter Augenarzt, der vor allem für die Mittellosen auch da ist. Er gilt als Doktor der Armen auch.
Daher hat ja die Klinik auch hier in München auch ihren Namen, nicht vom Kurfürsten.
Nein, sondern vom Herzog Karl Theodor, der nicht nur in München, sondern auch im Meran und in Tegernsee eine Augenklinik ins Leben ruft und das ihn sein ganzes Leben sozusagen beschäftigt, der zweimal verheiratet ist, einmal mit Sophie von Sachsen, die sehr früh stirbt und das gemeinsame Kind ist Amelie, die spätere Herzogin von Urach, die sehr wichtig für die Familie ist, weil sie Erinnerungen publiziert, um eben ihre eigenen Kinder über die Familie aufzuklären und viele Details sozusagen zur Familie auch verrät. Dann weiter Marie-Sophie, die aufgrund der Bedeutung jetzt von der älteren Schwester Elisabeth tatsächlich die Königin beider Sizilien wird. Zunächst mal Kronprinzessin, dann Königin beider Sizilien. Höchst dramatische Figur, viel dramatischer ihr Leben als das ihrer Schwester Elisabeth. denn ihre Herrschaft gerät genau in die Zeit des sogenannten Risorgimento in Italien.
Wo sich Italien auch also als Nation findet oder zusammenschließt, relativ parallel zur deutschen.
Und ihr Königreich sozusagen schwer bedroht ist, eben von Garibaldis Truppen, auf der anderen Seite auch von Vittorio Emanuele, wird das Königreich in die Zange genommen. Das Ganze entscheidet sich endgültig in der Festung Gaeta und sie dann selber, weil ihr Ehemann dazu weniger in der Lage ist, das verteidigt und sie in Europa die Heldin von Gaeta wird. Also sehr dramatische Person. Und dann letztendlich die nächste Schwester, Mathilde, genannt Spatz, die dann den Halbbruder ihres, also des Ehemanns Francesco II., König beider Sizilien, heiratet, nämlich den Luigi Maria Graf Trani.
Auch ein Süditaliener.
Genau. Und beide dann letztendlich die zusammen mit der Exilregierung in Rom residieren und dort durch einen Nacktfotoskandal das Ganze sehr dramatisch wird. Das waren aber keine Originalfotos, sondern damals schon Fakes, 1862. Dann kommt noch ein Bruder Maximilian dazu, der bei der Geburt stirbt und schließlich die beiden jüngsten Geschwister Sophie Charlotte, die ja bekannterweise die Verlobte von König Ludwig II. Dann wird und die es wird ja wieder entlobt. Ist auch sehr interessant, wie das im Einzelnen läuft und die ganze Geschichte eben auch mit Edgar Hanfstengel, mit dem Fotografensohn, eben von der Sohn von Franz Seraph Hanfstengel, was dann vor allem in der Filmbranche dann
als Affäre hochgespielt wird.
Was sicher ganz anders verlief, weil man ja natürlich als Herzogin in Bayern nie allein unterwegs ist. Da sind immer die Hofdamen dabei und in ihrem Fall war zusätzlich ihr älterer Bruder Karl Theodor immer anwesend. Da geht die Fantasie oft von Filmemachern durch. das hat so nie in der Form stattgefunden. Und schließlich der jüngste Bruder Max Emanuel, der ein begnadeter Reiter war, wie auch schon seine Brüder, und der Amelie, Prinzessin von Sachsen-Coburg, heiratet und letztendlich die Biedersteiner Zweig der herzoglichen Innenlinie begründet, nämlich mit den drei Söhnen Siegfried August, Christoph Josef und Luitpold Emanuel, Herzog in Bayern. Das wird derjenige sein, der als geborener Herzog in Bayern als letzter 1973 verstirbt. Das war sozusagen, sind die Geschwister, da könnte man viele Details auch erzählen. Und schließlich dann in der letzten Sparte ist ja dann sozusagen das Zeitalter der Neffen und Nichten der Kaiserin Elisabeth. Und ich denke, wir greifen jetzt eigentlich drei einfach heraus. Das wäre eine Tochter von Karl Theodor, der hat ja auch noch also mehrere Kinder eben mit seiner zweiten Ehefrau Marie-José, Prinzessin de Braganza, die übrigens die Tochter von Miguel war, rekurrierend eben auf die Mutter. Da gab es eben eine Tochter, Sophie Adelheid, die dann ins Haus der Grafen zu Töring-Jettenbach einheiratet. Und auf der anderen Seite Elisabeth Gabriele, die zur Königin der Belgier aufsteigt und hinnehmen muss, dass ihr Königreich von den deutschen Truppen zweimal überfallen wird. Diese dramatische Situation während dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Und dann der auch nicht unbedeutende Bruder Ludwig Wilhelm, der nach dem Tod seines Vaters Karl Theodor das Oberhaupt der Familie wird und dann letztendlich die Tradition, die sein Großvater Maximilian eingeleitet hat, hinsichtlich der Volksmusik weiterverfolgt und den Chiempaoli dort aufnimmt, nämlich und auf der Schanz sozusagen, nicht mehr im Schloss, sondern auf der Schanz, einem bäuerlichen Haus im Wald, lebt und der Kim Pauli eben in Kreuz eben seiner Musik und seiner Musiksammlung nachgehen kann, sind auch Literaten dort anwesend, sodass sich dann noch mehr ein gewisser Schwerpunkt ergibt. Ja, und schließlich ganz bedeutend auch eine Tochter von Karl Theodor, die im Übrigen klösterlich erzogen worden ist, nämlich die Marie Gabrielle, die Ruprecht, Prinz von Bayern, heiratet, sodass nochmal jetzt eine erneute Verbindung zwischen der älteren Birkenfelder und der jüngeren Birkenfelder Linie stattfindet, also zwischen der königlichen und der herzoglichen Linie. Und wenn man heute Herzog Franz und Herzog Max Emanuel betrachtet, ja, ist es ihre gemeinsame Großmutter.
Und da sind wir mittlerweile ja im 20. Jahrhundert gelandet bei einer Tochter, wenn wir jetzt nochmal als prägnante Figur den Zittermaxl rausgreifen, und der mit seinen 10 Kindern, eine davon Elisabeth, Kaiserin von Österreich, ihr nächster Bruder, dann der Karl Theodor, Augenarzt, und jetzt sind wir bei einem seiner Kinder, das ist dann die Marie Gabrielle. Wo bin ich? Moment, jetzt habe ich mich vertan.
Ja, stimmt beides. Also er hatte 3 Töchter, Sophie Adelheid, Marie Gabrielle und Elisabeth Gabriele. Sie klingen halt alle ähnlich, das macht es auch ja auch nicht ganz einfach.
An der Stelle, da also sei darauf hingewiesen, dass dem Buch in einer wunderbaren Übersicht, die haben wir beide hier vorliegen, da tun wir uns natürlich ein bisschen leichter, eine wunderbare Übersicht da für die ganze Genealogie, wo man den Stammbaum sehr schön nachverfolgen kann.
Das ist die eine Seite, das andere ist, es ist auch ein großes Namensregister dabei, um eben dann nochmal detailliert die ganzen Lebensdaten oder Regierungsdaten oder die Namensänderungen dann auch zu sehen, um das dann auch besser verstehen zu können. Und wie gesagt, Karl Theodor, Herzog in Bayern, als Ophthalmologe, hatte mit seiner zweiten Ehefrau 3 Töchter. Die älteste Sophie Adelheid, die ins Haus Thüring einheiratet, Marie Gabrielle, die den Prinzen Ruprecht von Bayern heiratet, also noch mit darauf hingewiesen, ist wieder eine Verbindung der herzoglichen Inn mit der königlichen von Linie, und schließlich eben Marie Gabrielle, die die Königin der Belgier wird. Genau. Und für uns ist aber ganz wichtig in Bayern Marie Gabrielle, weil sie hat zusammen mit Ruprecht ja 5 Kinder, also neben einer Totgeburt, nämlich Luitpold, Irmengard, Albrecht und Rudolf. Und das ist ziemlich dramatisch, und Albrecht selbst, der Sohn, sagt dann für das Jahr 1912, also Ende der Monarchie, das ist quasi so die Endphase eben auch von der Prinzregentenzeit, dass in seiner Familie nur gestorben wird, weil ja 5 Mitglieder der Familie tatsächlich im Jahr 1912 versterben. Und da gehört seine junge Mutter Marie Gabrielle auch dazu, die vollkommen einsam in Sorrent, in Süditalien verstirbt und den Ruprecht mit diesen ganzen Kindern zurücklässt. Und er auch erleben muss, dass sein jüngerer Bruder Rudolf mit nur 3 Jahren für immer und ewig die Augen schließt und zu guter Letzt in dem Jahr am 12.12.1912 Prinzregent Luitpold auch verstirbt. Hochbetagt, und sein Bruder, und sein Sohn, ältester Sohn Ludwig, dann zunächst Prinzregent wird und ab 1913 durch einen Verfassungswechsel eben König von Bayern als
Ludwig. Ach so, weil den König gibt es ja eigentlich noch, König Otto gibt es ja noch eigentlich.
Den gibt es noch,
ja.
Den haben wir noch nicht erwähnt. Ja. Das ist auch noch mehr Geschichte, die dann mit hereinkommt. Und eins ist dann deutlich, dass ja 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht. Das ist natürlich für die Familie auch ziemlich dramatisch, weil Elisabeth Gabriele als Königin der Belgier hinnehmen muss, wie ihr Königreich überrannt wird vor den deutschen Truppen und nur noch in einem kleinen Eck sie sich verbergen können. Sie wird sozusagen eine Schwesterkönigin und versorgt eben die verwundeten Soldaten. Das Gleiche, was Sophie Adelheid macht an der Isonzo-Front, da hat sogar ihr Tagebuch an der Isonzo-Front hat sich erhalten, um das alles aufzuweisen. Und das war deswegen so gut möglich, weil die waren bestens ausgebildet, weil sie haben ja alles in der ophthalmologischen Praxis ihres Vaters kennengelernt und haben das dann ganz aktiv in dieser Zeit eingesetzt. Und insofern ist auch nochmal die Marie Gabrielle jetzt als Großmutter interessant, weil das eben die Großmutter eben auch von Franz Max Emanuel ist und sie auch nicht erleben musste, wie es ihre ganzen Nachkommen jetzt auch ergeht. Mhm. Sehr lange musste ja noch Marie-Josée sozusagen dann die Mutter von Maria Gabrielle, die hat ja noch sehr lange eben bis in die 40er Jahre hin gelebt, muss noch das Herzog-Max-Palais abtreten, den aufkommenden Faschismus hinnehmen und verstirbt dann in Wien, während eben dann kurze Zeit danach ihre ganzen Nachkommen ins KZ marschieren. Mhm. Also, und so verbringen auch Franz und Max Emanuel in Sachsenhausen, in Flossenbürg und schließlich in Dachau und erleben da die schlimmsten Dinge, die im Buch im Einzelnen dann auch nochmal erläutert sind. Aber das gehört auch mit hier herein sozusagen. Mhm. Und gleichzeitig, wer dann noch aktiv sein kann, ist natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg eben die Elisabeth Gabriele, die dann musikalisch sehr unterwegs ist, perfekt auch Geige spielt, deswegen auch vorher ein enges Verhältnis zu Albert Einstein hatte, also ein freundschaftliches Verhältnis, der auch geflohen war. Und ja.
Wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation der Herzoglichen in Linie schauen, wie sieht es da aus?
Ja, es war dann letztendlich so, dass ja mit Luitpold Emanuel, der die letzten Wittelsbacher Sitz in Ringberg gebaut hat, zeitlebens, der verstirbt ja als letzter geborener Herzog in Bayern 1973 und eben sein Cousin sozusagen Ludwig Wilhelm, dadurch, dass er keine Nachkommen hat und auch keine Brüder mehr, adoptiert er jetzt Max Emanuel, der dann ab dem Zeitpunkt durch Adoption ab 1965 und vor allem nach seinem Tod 1967 Herzog in Bayern
also
wird.
Also da kommen wir dann in diese...
Und dann letztendlich heute die beiden Brüder, die beiden Wittelsbacher Birkenfelder Linien vertreten, die königliche Linie Herzog Franz und die herzogliche Linie Max Emanuel.
Genau, das finde ich ganz spannend, dass man eben die königliche Linie eben heute vertreten durch Herzog Franz, Jahrgang 33, und sein jüngerer Bruder Max Emanuel, Jahrgang 1937, eben die herzogliche Innenlinie vertritt, der auch in ihrem Buch das Vorwort oder ein Geleitwort geschrieben hat.
Richtig. Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass die Großmutter von ihm tatsächlich auch eine Herzogin in Bayern ist, die Maria Gabrielle. Also insofern ist das auch vollkommen klar. Und da muss jetzt ich sagen, diese ganze Vieldimensionalität, das spiegelt sich natürlich in der ganzen Filmbranche überhaupt nicht. Also gerade die Verankerung jetzt in der Stammfamilie, die eine wahnsinnig große Rolle für die Kaiserin Elisabeth gespielt hat, kommt quasi in der Spielfilmbranche kaum vor. Und deswegen wünscht man sich zu guter Letzt, also vor allem von meiner Seite auch, dass er mal einen sicher Spielfilm entwickeln darf, was dann mehr an den Quellentexten, an den Briefen, an den Korrespondenzen, an den Erinnerungen, an den Memoiren orientiert ist, dass man mal viel näher an dem letztendlich dran ist und letztendlich die Kaiserin auch mit ihren Sorgen und Nöten viel mehr begreifen kann, weil man eben ihre Stammfamilie näher kennt.
Also dem Historiker muss dann schon manchmal das Herz bluten, wenn man die filmische Umsetzung sieht, was heutzutage da und dort kursiert.
Vor allem, wenn es dann so ist, nicht so wie in der frühen Zeit bei Marischka, wo es ja noch um eine hehre Ansatz geht, eine heile Welt zu schaffen, ist ja heute mehr oder weniger das Gegenteil der Fall, wo Herzog Max durch eine gewisse Fäkalsprache auch so hinuntergezogen wird. Und letztendlich muss man doch sagen, dass das Persönlichkeitsrecht mit dem Tod eines Menschen doch nicht aufhört und nicht aufhören kann. Mhm. Denn Spielfilme haben doch immer zwei Ebenen. Einmal die historische Person, die behandelt wird, oder die Personen, die da auftreten, auf der einen Seite, und letztendlich die Zeit, in der der Film entstanden ist. Mhm. Und es kann doch nicht sein, dass die historische Ebene immer mehr verschwindet zugunsten der gegenwärtigen.
Mhm. Und zugunsten einer fiktiven Dramaturgie, die so nie hat stattgefunden.
Ja, weil man stellt fest, dass oft vor dem Spielfilmen immer ein Roman steht, der dann verfilmt wird. Aber der schafft doch deswegen nicht die Legitimität dazu.
Einer, der versucht, mit all seinen Dokumentationen, was er bisher schon gemacht hat, und mit all seinen Büchern, den historischen Personen immer gerecht zu werden, so gut es irgendwie geht, ist Bernhard Graf. Heute bei uns zu Gast, und das hat er jüngst jetzt getan, versucht er, der herzoglichen Wittelsbacher Innlinie in Bayern gerecht zu werden mit einem reich bebilderten Band, 450 Seiten stark, im Alitera Verlag erschienen. Sisis Familie, Herzoginnen und Herzöge in Bayern. Herr Graf, vielen Dank für den Besuch und die ausführlichen Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Und no, reicht die Zeit nicht.
Ja, vielen Dank auch. Und ich wünsche dann viel Freude, auch näher in diese Dinge dann mittels des Buches dann einzusteigen.
Dankeschön. Für gut.
Wiedersehen.